Hochschulradio 97.1 präsentiert.
Soft Skills. Soft Skills.
Soft Skills!
Soft Skills.
Soft Skills. Das interdisziplinäre Magazin für Schlüsselkompetenzen in allen Fakultäten.
Soft Skills. Das Magazin für kommunikative Soft Kompetenzen. Skills.
Interdisziplinäre Magazin für kommunikative Kernkompetenzen in allen Fakultäten.
Das interdisziplinäre Magazin für kommunikative Kernkompetenzen in allen Fakultäten.
Heute zum Thema agile Methoden.
Am Mikrofon Marita Papst-Weinschenk.
In den letzten Wochen hatten wir ja mehrfach das Thema agiles Management, und zwar in Vertretung für Präsenzvorträge bei den Sprechkontakten. Ja, und da sind doch einige Reste übrig geblieben. Deswegen habe ich mich entschlossen, heute nochmal eine Sendung über agile Methoden zu machen. Denn Julia Bödecker zum Beispiel hat die Design Thinking Methode selbst erlebt und berichtet uns darüber. Und Jan Czernulla, der bei Zipgate arbeitet, wird uns nochmal die Methode Scrum genauer vorstellen, mit der eben bei Zipgate gearbeitet wird. Ja, und dann müssen wir uns vielleicht auch mal ganz kurz unterhalten über die ganzen Methoden, die wir jetzt so im Online-Semester einsetzen. Ob das jetzt nun Ilias oder Moodle als Lernplattform ist, ob das WebEx, Zoom, Jitsi oder welches Videokonferenz-Tool da gerade benutzt wird. Und was mir ganz wichtig ist, was glaube ich viel zu wenig genutzt wird, das sind die kollaborativen Schreibinstrumente, also sowas wie Google Text und Tabellen oder Etherpad, was wir in der Uni haben. Also da werden wir uns heute nochmal spezieller mit beschäftigen, denn Online-Lehre ist nur so gut wie die Instrumente, die man dabei auch einsetzt. Und die Methoden sollten wir also schon auch gezielt einsetzen. Also nicht einfach nur das nehmen, was gerade so en vogue ist, sondern uns schon überlegen, was wir erreichen wollen und das dann dementsprechend auch benutzen. Und letztendlich kann vielfach, gerade im geisteswissenschaftlichen Studium, auch der traditionelle Lehr-Lernbrief mit Aufgaben und Texten, die man dann vielleicht per Mail zugeschickt bekommt, sinnvoller sein als etwa eine WebEx-Konferenz, wo alle dann ja doch zeitgleich synchron marschieren müssen und eben nicht die Vorteile haben, die Aufgaben dann zu bearbeiten innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters, wann es ihnen am besten passt. Also heute ganz viele didaktische und methodische Fragen zu allen möglichen methodischen Konzepten.
Im Verfolgungswahn wollte viele kaum, noch keiner kennt ihre Namen. Wir laufen hinterher, denken nicht mehr.
Die Design Thinking Methode ist ein ganz ausgeklügeltes System, mit dem man dann eben in Gruppen, in Workshops gut arbeiten kann. Wie das im Einzelnen funktioniert, das erklärt uns Julia Bödecker, die ein solches Seminar selbst mitgemacht hat. Zunächst erklärt sie es uns ganz allgemein und dann in den folgenden Beiträgen zeigt sie uns, wie das da in der Veranstaltung war, an der sie selbst teilgenommen hat.
Was bedeutet eigentlich
die Design Thinking Methode?
Die Design Thinking Methode kann vor allem zur Lösung von komplexen Problemen und zur Entwicklung von neuen Ideen angewandt werden. Das Besondere daran ist, dass man sich im Team auf eine bestimmte Grundhaltung einigt, aber eigentlich noch nichts weiß. Und man ist erst fertig, wenn man eine konkrete Idee entwickelt hat. Der Prozess, den man bei der Methode durchläuft, ist super spannend, weil alles aufeinander aufbaut. Dabei geht man als Team durch 5 verschiedene Phasen. Verstehen, beobachten, Ideen finden, machen und testen. Zunächst einmal geht man im Team auseinander. Das heißt, dass jeder Einzelne erst einmal für sich arbeitet und seine Gedanken aufschreibt, meistens auf Post-its, die dann an eine Wand geklebt werden. Und dann nähert man sich dem Team wieder an, wird konkret und fügt all die gesammelten Ideen zusammen und schaut, ob es Überschneidungen gibt. Dann einigt man sich auf eine einzelne Idee, die natürlich im Plenum auch noch verändert oder angepasst werden kann. Dann strebt man im Team wieder auseinander. Jeder Einzelne kehrt also wieder in sich und findet im Anschluss im Team wieder einen Konsens. Dadurch können aus komplexen Problemen, zum Beispiel Schwerpunkte, erkennbar werden und wo sich das Team eigentlich positionieren möchte und auch mit welcher Blickrichtung es weitergehen soll. Während der Erarbeitung des Projektes hat uns eine Teamerin durch die Methode hindurchgeführt. Zunächst einmal hat sie die Methode vorgestellt und immer wieder Fragen eingeworfen, um das Team sozusagen voranzubringen. Sie durfte aber nicht selbst am Ideenfindungsprozess teilnehmen, sondern hat eher die Rolle eines Wegweisenden übernommen. Dadurch gibt es keine Hierarchie, aber eben jemanden, der unser Team im Prozess begleitet. Dabei hat sie natürlich auch immer auf die Zeit geachtet. Wichtig in diesem Prozess sind natürlich die Regeln der Zusammenarbeit. Dass man einander respektvoll und wertschätzend behandelt, dass jeder für sich verantwortlich ist, aber gleichzeitig auch alle gemeinsam das Ergebnis verantworten, dass sich eng an die Zeiten gehalten wird, um lösungsorientiert zu bleiben und dass man sich gegenseitig unterstützt, um gemeinsam ans Ziel zu gelangen. In diesem Zusammenhang muss ich sagen, dass es wirklich schwierig war, sich an die Zeiten zu halten, da in den Prozess so viele Ideen einfließen und dadurch so viel Diskussionspotenzial entsteht. Aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass wir im Team gemeinsam am Ende des Tages eine konkrete Projektidee entworfen haben müssen und daher keine Zeit bleibt, sich an bestimmten Dingen aufzuhalten. Das impliziert natürlich auch, dass Ideen, die auch richtig viel Potenzial haben, irgendwann leider wegfallen, da sie für die konkrete Umsetzung einfach nicht mehr förderlich sind. Also muss man als Gruppe immer sehr pragmatisch denken und auch mal andere Ideen annehmen, die für einen persönlich vielleicht nicht unbedingt die höchste Priorität haben. Aber gerade das macht die Methode auch in gewisser Weise so spannend, weil, wenn ich kurz spoilern darf, wir alle am Ende richtig zufrieden mit unserem Ergebnis waren.
Alles klar?
Julia Bödecker berichtet im Folgenden von ihrem Design Thinking Seminar, das sie selbst in der Praxis miterlebt hat. Sie schildert uns, was so in den verschiedenen Phasen wirklich dann passiert.
Phase 1: Verstehen. Wir haben uns, wie gesagt, mit dem Ziel 16 der Vereinten Nationen beschäftigt: Frieden, Recht und starke Institutionen. Als allererstes ging es ums Verstehen. Und damit um die Frage, was ist die größte Problematik? Was soll gelöst werden? Als allererstes hat jeder von uns Ideen gesammelt und alles aufgeschrieben, was einem in den Sinn kam. Beispiele dafür waren Extremismus, Diskriminierung, soziale Ungleichheit oder Korruption. Im Anschluss haben wir all diese Problematiken an einer Wand vollgeklebt mit Post-its gesammelt. Wir standen also vor dieser Wand und haben über die großen Probleme der Welt diskutiert. In der Diskussion hat sich vor allem herauskristallisiert, dass wir den immer stärker werdenden Rechtsextremismus behandeln wollen. Dann haben wir überlegt, wie es eigentlich dazu kommt. So sollten wir uns überlegen, welche Personengruppen von dem Thema betroffen sind, welche Probleme und Bedürfnisse die Personen haben und welche Informationen, Rahmenbedingungen und Fakten wir bisher über die Problematik wissen. Es ging dann viel darum, dass Rechtsextremismus vor allem durch Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen für soziale Minderheiten entsteht und durch Unwissenheit und fehlende Aufklärung gestärkt wird. Dadurch, dass manchmal vielleicht auch der Bezug zu bestimmten Kulturen fehlt, werden auch gesellschaftliche Gräben immer größer. In diesem Prozess sollten wir uns am Ende der Phase das Problem als "Wie können wir?" Frage formulieren. Also, wie können wir Unwissenheit unter Menschen über unterschiedliche kulturelle Hintergründe im deutschen öffentlichen Leben überbrücken? Da mussten wir uns auch auf den deutschen Raum beschränken, um das Ziel eben konkret angehen zu können. In dieser ersten Phase mussten wir außerdem eine Präsentatorin, einen Präsentator festlegen. Im Anschluss sollten wir versuchen, die Problematik genauer zu verstehen. Phase 2 – Beobachten. In der zweiten Phase ging es ums Beobachten. Dafür sollten wir eine Persona entwickeln, für die wir das Problem lösen sollen. Wir haben uns für einen Student, eine Studentin im Alter von 19 Jahren namens Luca entschieden. Da wir alle im Team Studierende waren und der Name geschlechtsneutral ist, konnten wir uns gut mit dieser Person identifizieren. Das hat die weitere Entwicklung erleichtert. All unsere Ideen haben wir uns dann zunächst zu zweit gegenseitig vorgestellt und uns auf die besten drei Ideen geeinigt. Dann haben wir die Ideen auf Post-its wieder an die Wand geklebt und haben uns im Team gemeinsam wieder für die besten drei Ideen entschieden. Dabei hat sich herausgestellt, dass viele andere Zweierteams auch die Freiwilligendienste als gute Lösung angesehen haben, um Vorurteile abzubauen, mehr über eine andere Kultur zu erfahren und eben gesellschaftliche Gräben zu überwinden. Und so haben wir uns am Ende der Phase auf unseren Prototypen geeinigt. Ein Freiwilligendienst, der aber irgendwie verpflichtend sein sollte. Phase 3 – Ideen. Nachdem wir also das Problem formuliert und eine Persona entwickelt haben, für die wir das Problem lösen sollen, kam die dritte Phase – Ideen. Zunächst einmal sollte jeder für sich aufschreiben, was passieren muss, damit sich das Problem der Persona auflöst oder verbessert. Wir sollten alles aufschreiben, was uns in den Sinn kommt. Nach einigen Minuten hat uns unsere Teamerin Story Cubes gegeben, mit denen wir weiter Ideen sammeln konnten. Das sind Würfel, auf denen die verschiedensten Symbole sind. Und diese Symbole sollten uns bei der Ideenfindung helfen. Zum Beispiel hat jemand einen Notenschlüssel gewürfelt und kam dann auf die Idee, an Schulen mit Kindern Lieder aus den unterschiedlichsten Kulturen zu singen. Oder bei einer Tasse ein internationales Café der Begegnung zu eröffnen, bei dem alle Menschen willkommen sind und der Sinn darin besteht, sich auszutauschen und in Kontakt mit anderen zu kommen. Oder bei einem Flugzeug hat jemand an seinen Freiwilligendienst im Ausland gedacht und überlegt, dass das ein schöner Weg ist, sich in eine andere Kultur hineinzuversetzen und sich auf eine andere Mentalität einzulassen. All unsere Ideen haben wir uns dann zunächst zu zweit gegenseitig vorgestellt und uns auf die besten drei Ideen geeinigt. Dann haben wir die Ideen auf Post-its wieder an die Wand geklebt und haben uns im Team gemeinsam wieder für die besten drei Ideen entschieden. Dabei hat sich herausgestellt, dass viele andere Zweierteams auch die Freiwilligendienste als gute Lösung angesehen haben, um Vorurteile abzubauen, mehr über eine andere Kultur zu erfahren und eben gesellschaftliche Gräben zu überwinden. Und so haben wir uns am Ende der Phase auf unseren Prototypen geeinigt. Ein Freiwilligendienst, der aber irgendwie verpflichtend sein sollte. Phase 4. Machen. Unser Konzept war also ein verpflichtendes, nachhaltiges Ja. Wir haben es Dein Ja genannt, wobei das J und das A groß geschrieben sind, um im Ja zu sagen, einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Dabei kamen aber auch einige Kritikpunkte, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Was, wenn jemand in seinem Dienst ausgenutzt wird? Das Ja sollte also vergütet werden. Was, wenn jemand über die Kontakte des Vaters in ein Unternehmen gehen kann, das ihre Mitarbeitenden aber unter unfairen Arbeitsbedingungen produzieren lässt? Der Einsatz sollte also in einem gemeinnützigen Kontext sein. Was, wenn es Menschen gibt, die auf einen kulturellen Einsatz keine Lust haben? Das Ja sollte also auf ökologische und soziale Einrichtungen erweitert werden. Und jeder sollte die Wahl haben, zum Beispiel mithilfe eines Präferenzbogens, den jeder ausfüllen kann, wofür er oder sie sein Ja nutzen und nachhaltig gestalten möchte. Was, wenn man Probleme in der Einrichtung hat? Man sollte sich an eine unabhängige Mentorin oder einen Mentor wenden können, an den man jederzeit herantreten kann und der einem zur Seite steht. Was, wenn eine bestimmte Arbeit psychische Folgen mit sich bringt? Es sollte also adäquate Vor-, Begleit- und Nachseminare geben, in denen man vorbereitet wird, sich mit Gleichgesinnten austauschen und seine Erfahrungen teilen kann. Der Nutzen besteht darin, neue Kontakte zu knüpfen, den Austausch und das Verständnis für gemeinnützige Arbeit zu fördern und einen Mehrwert für die Gesellschaft zu leisten. Und so ein Ja trägt natürlich auch zur eigenen Identitätsstiftung bei. Um das Ja also in Deutschland einführen zu können, braucht es gesetzliche Regelungen. Es sollte einen Verteilungsschlüssel pro Kommune geben, um die vorhandene Arbeit in den Einrichtungen aufzuteilen. Und es sollte ausreichend Finanzierung gewährleistet sein, um die zusätzlich aufkommenden Kosten zu begleichen. Auch für diejenigen, die es sich nicht leisten können, sollte es ein Förderprogramm geben, um das Wohnen vor Ort oder die Anfahrt zu Einrichtungen zu erleichtern. Und so entstand dann auf einmal unser Prototyp, ein verpflichtendes, nachhaltiges Ja zum Ziel 16 der Vereinten Nationen, Frieden, Recht und starke Institutionen. Phase 5 – Testen. In der fünften Phase ging es dann ans Testen. Unsere Präsentatorin, die wir ja bereits in der ersten Phase ausgewählt haben, hat den anderen Gruppen, die ebenfalls an einem der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gearbeitet haben, unseren Prototypen vorgestellt und Feedback dafür bekommen. In der Zeit hat das restliche Team die Ideen der anderen Gruppen präsentiert bekommen und selber Feedback gegeben. Unsere Präsentatorin hat uns das Feedback der anderen wiedergespiegelt und so konnten wir noch kleine Änderungen an unserem Prototyp modifizieren und überarbeiten. Es waren wirklich spannende Ideen dabei. Von einer App, mit der man mit Freunden einen Wettbewerb machen kann und sein Konsumverhalten dokumentiert und dann schaut, wie ökologisch sein Fußabdruck ist, bis hin zu einem neuen Schulfach Zukunft, in dem man eben nicht nur die Geschichte behandelt, sondern auch darüber spricht, welchen Herausforderungen sich die Welt in der Zukunft stellen muss. Fazit: Der Prozess ist einfach super spannend, da man im Team immer wieder vom Abstrakten zum Konkreten kommt. Es ist spannend zu sehen, wie eine Idee auf die andere folgt oder auch nur ein Begriff, der plötzlich in den Raum geworfen wird, mit einbezogen oder weiterentwickelt wird. Und dass am Anfang noch keiner weiß, wo die Reise eigentlich hinführt, aber man als Team am Ende plötzlich ein Ergebnis in den Händen hält. Was an der Methode nur schade ist, ist, dass es so viele gute Ideen gab, aber man sich eben auf eine Idee einigen muss, um voranzukommen. Und der Gedanke ist dabei so verrückt, dass es auch in eine ganz andere Richtung dabei hätte laufen können. Um also die Design Thinking Methode erfolgreich umzusetzen, ist wirklich jede einzelne Idee wichtig. Kommunikation, konstruktive Kritik und Feedback sind natürlich auch super wichtig und ein wertschätzender Umgang mit allen, damit man gemeinsam als Team am Ende des Tages ein Ergebnis in der Hand hält, mit dem alle im Team zufrieden sind.
Ihr hört Soft Skills, das Format bei Hochschulradio 97.1. Am Mikrofon Marita Pabst-Weinschenk. SCRUM, Scrum, das ist ein anderes System, eine andere Methode. Die wird uns jetzt Jan Czernulla nochmal erläutern, denn bei SIPGATE, wo Jan Czernulla arbeitet, was er ja letzte Woche schon berichtet hat, da geht es mit Scrum agil zu.
Also es ist halt wirklich ein Framework, das heißt, es ist ein Toolsatz, mit dem man arbeiten kann, das sich im Grunde genommen damit befasst, dass man ein Team, das beispielsweise am Produkt Satellite arbeitet, crossfunktional aufbaut. Bedeutet, ich habe im Optimalfall in einem Team die Dev-Struktur, also eben die Leute, die sich unmittelbar mit der Entwicklung eines Produkts beschäftigen. Und man merkt auch wirklich an dem Scrum-Framework, dass es aus der IT kommt, denn dafür ist es dann auch größtenteils vorgesehen. Ich habe im Team aber dann eben auch Leute, die sich mit der Kommunikation beschäftigen. Ich habe im Optimalfall auch Kundenbetreuung direkt im Team sitzen und zwei Schlüsselrollen, die eben dieses Scrum-Framework liefert, sind zum einen der Product Owner, jemand, der sich wirklich nur produktspezifisch bzw. operativ um das Produkt kümmert und schaut, wo muss die Strategie hinlaufen. Und der Scrum Master, der dann eben schaut, wie funktioniert das Arbeiten zusammen. Das ist eben der wichtigste Punkt. Man schaut eben ständig, wie läuft die Arbeitsweise ab. Also wir schauen nicht nur, woran arbeiten wir gerade, sondern wir schauen auch, wie arbeiten wir gerade. Der Scrum Master ist dann beispielsweise jemand, der sich intensiv mit dem Thema des funktionalen Arbeitens auseinandergesetzt hat und der dann eben schon die Leute auch anspricht, wenn vielleicht ein Meeting sehr, sehr schleppend abgelaufen ist, weil man muss sich auch ab und zu mal wirklich zu einem festen Termin treffen und das ist eben ein Meeting, das überhaupt nicht vorangekommen ist, dann ist der Scrum Master der ansprechen sollte und dann auch immer anspricht, ja Leute, irgendwie war das nichts. Was meint ihr denn, woran hat das denn gelegen? Das Schöne an dem Scrum Framework ist nämlich aber auch, dass das alles sehr, sehr flach organisiert ist. Also nur weil der Owner Product Owner heißt, ist der unmittelbar über allen anderen, sondern es ist eine gleichberechtigte Rolle. Das heißt, auch jemand, der nicht diese Rolle trägt, ist eben in der Lage zu sagen, hör mal, das, was du da gerade versuchst irgendwie zu planen, zu konzipieren, das funktioniert nicht so. Wir müssen das komplett anders denken. Und das ist eben auch der Sinn von flach hierarchisierten Arbeiten. Die Organisation, die läuft dann eben immer so, dass wir mit festen Terminarbeit, wir unsere Arbeitszeit oder beziehungsweise unsere Wochenplanung in Sprints organisieren. Das heißt, wir schauen eben, dass wir uns möglichst kleine Aufgaben aus einer Story, an der wir arbeiten, ziehen. Darin ist aber auch enthalten, dass wir uns in, also unser Team macht zum Beispiel zweiwöchige Sprints, das heißt, wir überlegen uns alle zwei Wochen, woran wir arbeiten wollen. Das müssen wir aber natürlich auch zum anderen organisieren. Dafür gibt es dann das sogenannte Planning, das ist am Anfang eines Sprints. Da guckt man eben, an welchen Stories wollen wir diese zwei Wochen arbeiten. Das Ganze muss natürlich aber auch refined werden. Das ist, also Refinement ist ein anderer Begriff. Es findet nochmal eine Abstimmung statt. Was muss beispielsweise unser Marketing vielleicht für diesen zweiwöchigen Sprint, wie muss das aussehen? Und am allerwichtigsten ist dann eben auch noch die Retrospektive, bei der wir dann eben auch schauen, wie ging es uns eigentlich in den letzten zwei Wochen? Was muss vielleicht besser werden? Wo hapert es dann eben noch? Was sind die Themen, die wir das nächste Mal im Fokus haben möchten? Ein Beispiel, wir haben irgendwann mal festgestellt, dass unsere Meetings chronisch zu voll sind. Also wir arbeiten halt nach dem Lean-Prinzip und wollen einfach kein Waste produzieren, also nicht unnötig arbeiten, sondern wenn immer auch wirklich das Produkt auch vorbringen. Und wenn dann einfach festgestellt wird, dass wir 5 Termine in der Woche hatten, in der dann aber das komplette Team anwesend ist, obwohl das ganze Team gar nicht anwesend sein musste, dann ist das sowas, was man eben in der Retro bespricht und dann eben auch schaut, dass wir das im nächsten Sprint optimieren.
Was sollte man alles gelesen haben oder auch nicht? Wer sich überhaupt schlau machen möchte über das Online-Learning, dem sei folgendes Werk empfohlen von Hartmut Häfele und Cornelia Meyer-Häfele. Es heißt 101 Online-Seminarmethoden. Das ist ein Buch aus dem Manager-Seminare-Verlag und gibt uns einen guten Überblick über Methoden und Strategien für die Online- und auch für Blended-Learning-Seminarpraxis. Wir haben dabei verschiedene Zugriffe in diesem Buch. Zum einen erstmal eine Einführung, einen großen Teil A mit den wichtigsten Begriffserklärungen. Dann im Bereich B die Werkzeuge. Und da wird unterschieden eben zwischen den Formen von Online-Learning, die synchron ablaufen, also etwa wie beim Instant Messenger oder auch bei Web-Videokonferenzen. Und wir haben dann aber auch die Möglichkeit der asynchronen Methoden. Ja, und dann geht es an die Methoden im Teil C, und zwar die Methoden der Online-Seminarpraxis. Und das wird gegliedert in den chronologischen Verlauf. Also vor dem Seminarbeginn, welche Methoden kann man da schon einsetzen? Zu Beginn des Seminars oder eines neuen Themas, dann die inhaltliche Arbeit, was kann man da im Einzelnen an Formen, an Methoden einsetzen? Und da gibt es insgesamt hier in diesem Buch schon 42. Das sind sicherlich noch nicht alle, es gibt sicherlich noch viel mehr, aber hier schon mal genau beschrieben einige Methoden. Ja, und die Arbeit dann in der Gruppe und die Reflexion, das Feedback und der Transfer, das sind so bestimmte chronologische Schritte in der Seminarpraxis. Sonstige Methoden schließen dann diesen Teil ab. Und ihr merkt, es gibt also da wirklich eine ganze Menge zu lesen und nachzuschlagen. Also das wäre ein Werk, wenn man sich stärker mit dieser Thematik beschäftigen möchte, was man wirklich empfehlen kann, so als Nachschlagewerk. Wer jetzt von der Didaktik her das nicht alles gleich auf online gemünzt haben möchte, denn man kann ja auch vieles einfach direkt ja sich selbst von der normalen Didaktik, Hochschuldidaktik dann auf die Online-Praxis umlegen. Wer also da auch schon noch mal was gucken möchte, und zwar ganz umsonst, das heißt, das ist ja nicht häufig, dass wir also da alles dann online auch schon so zur Verfügung gestellt bekommen, der sei verwiesen auf die Methodensammlung, die wir in der Philfag haben. Und zwar ist es ja eine Methodensammlung, die von der Hochschuldidaktik entwickelt worden ist. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, die findet ihr im Netz und zwar auf der Seite der Philfag. Unten links ist dann so eine Methodensammlung häufig abgebildet, so bei diesen rotierenden Bildchen, wo also auf besondere Dinge hingewiesen wird. Und diese Methodensammlung ist wirklich auch empfehlenswert. Also da findet man auch schon eine ganze Menge an verschiedenen sinnvollen Methoden, die man dann allerdings nochmal umlegen muss, wie man sie im Online-Learning verwenden kann. Aber vielleicht schaut ihr da eben auch mal nach. Also Häfele und Meyer-Häfele, 101 Methoden oder die Methodensammlung für Dozierende der Heinrich-Heine-Universität. Kennt ihr die TQ3L-Methode? Maite Kirchmann hat sich damit beschäftigt und zeigt euch, wie wichtig die sein kann, gerade jetzt in Corona-Zeiten für eure Arbeit im Homeoffice.
Homeoffice, E-Learning und Selbstmotivation sind in der derzeitigen Lage eine Herausforderung. Vielleicht fiel es aber auch manchen Studierenden auch vorher schon schwer, sich selbst zu motivieren. Manche Dozierenden geben sich bei den Online-Vorlesungen sehr viel Mühe, vertonen ihre Präsentationen, filmen sich selbst. Damit die Studierenden eine ähnliche Atmosphäre wie bei einer richtigen Vorlesung haben, geben viel Feedback und sind gut zu erreichen. Andere Dozierende laden aber leider auch nur ihre Präsentationen hoch und schreiben, was dazu noch gelesen werden soll.
Eine schwierige Situation, aber wenn man den Kurs gerne bestehen möchte, ist folgende Methode eine Möglichkeit, die Motivation zu steigern. Die TQ3L-Methode. Unter diese Methode fallen 5 Punkte, die ins Gedächtnis gerufen werden sollen, wenn es mal wieder schwerfällt, sich an den Laptop zu setzen und den Stoff aufzuarbeiten. T steht hier für Tune In, Q steht für Question und 3L stehen für Look at the Speaker, Listen und Look Over. Tune In bedeutet hier, wie im Englischen das Radio einzuschalten, sich selbst einzuschalten. Das heißt in diesem Fall, dass man sich selbst aktiv dazu entschließt, dem Thema gegenüberzutreten und diesen auch wirklich positiv gestimmt zu sein. Keine leichte Aufgabe, wenn das Thema einen nicht interessiert. Hierbei sollte man sich dann einen Punkt suchen, an dem etwas positiv gefunden und über das sich gefreut werden kann. Question bezieht sich natürlich auf die Fragen. Diese Fragen sollen sich auf das Themenfeld beziehen, das noch bevorsteht. Sich im Vorfeld Fragen auszudenken, kann dabei helfen, das Thema von einer anderen Seite zu beleuchten und Interesse an dem vermeintlich uninteressanten Thema zu wecken. Zudem hat man, ohne diese Fragen beantwortet zu haben, sich bereits für den kommenden Unterricht vorbereitet. Look at the Speaker ist derzeitig nicht sehr leicht, aber manche Dozierenden nehmen sich selbst auf. Dieser Umstand hängt hier somit von den Dozierenden ab. Es hilft aber dabei, dem Stoff zu folgen und nicht abzuschweifen. Es können auch die Gesten gelesen werden, die einem zeigen, wenn ein Aspekt in dem Thema besonders wichtig ist. Die Kamera bei einer Videokonferenz auch mal einzuschalten, kann dem Dozierenden sagen, dass man geistig anwesend ist, auch wenn man nichts sagt. Das zweite L bezieht sich auf Listen, also zuhören. Ganz so natürlich ist es vielleicht gar nicht, dass bei einer Online-Vorlesung oder nur Vorlesung wirklich zugehört wird. Dieser Punkt knüpft auch an den ersten Punkt Tune In an. Hierbei soll sich aktiv dazu entschlossen werden, zuzuhören. Wenn sich die Mühe gemacht wird, genau zuzuhören, können Hinweise entdeckt werden, die auf klausurrelevante Themen anspielen oder eben genau das Gegenteil ausdrücken wollen. Hier kann auch auf bestimmte Ausdrücke geachtet werden. Nicht nur auf besonders wichtig an dieser Stelle ist, sondern auch erstens, zweitens, drittens oder ähnliche strukturierende Ausdrücke. Das dritte L und damit auch der letzte Punkt bezieht sich auf Look Over, den Überblick über das ganze Thema. Nicht immer existiert ein roter Faden, aber wenn, dann sollte sich die Frage gestellt werden, ob man ihn gefunden hat. Hierbei ist es nicht wichtig, dass man derselben Meinung ist wie der Dozierende. Es kann sogar hilfreich sein, wenn eine gegenteilige Meinung existiert. Verliert man den roten Faden oder ist das Thema uninteressant, sollten sich auch hier wieder Fragen ausgedacht werden, um dem Thema einen Auftrieb zu verleihen. Im ersten Augenblick mögen manche vielleicht hier sagen, dass es logisch ist, diesen Punkten zu folgen, aber für manche Menschen ist es gar nicht so natürlich. Hat man mit Selbstmotivation zu kämpfen, möchte den Kurs aber bestehen, dann können diese Punkte eine Orientierungshilfe sein. Sie können auch dabei helfen, einen Anhaltspunkt oder eine Vorgehensweise zu finden, dieses Problem aus dem Weg zu schaffen. Man hat schließlich nicht zwangsweise mit allen Punkten ein Problem, sondern möchte vielleicht gezielt einen Punkt angehen. Sich aktiv dazu entschließen, daran zu arbeiten, ist besonders wichtig.
Stichtag.
Mit welchem Betriebssystem am Computer arbeitet ihr? Seid ihr eher Mac-Fans oder arbeitet ihr mit Windows, Microsoft Windows? Also alle Mac-Fans können jetzt erstmal weghören. Aber heute am 25. Juni 1998, also vor 22 Jahren, hat Microsoft das Windows 98 rausgebracht. Es war eine Weiterentwicklung vom Windows 95 und ich weiß nicht, ob ihr das noch so zusammenbekommt und mit wie viel verschiedenen Updates und Versionen habt ihr denn inzwischen gearbeitet. Ich kann mich noch erinnern, ich habe sicherlich angefangen schon vor Windows 95, aber dann Windows 98 war schon eine Version, die relativ lange gehalten hat. Der Service für diese Version ist erst 2006 eingestellt worden. Ja, dann kam Windows NT, NTX, Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 und zwischendurch immer wieder ganz viele Updates und Verbesserungen. Das, was mich allerdings daran gestört hat, ist, dass die Benutzeroberfläche immer sinnlos verändert worden ist. Also war bei dem einen Programm zum Beispiel ein Shortcut-Zeichen für bestimmte Funktionen unten rechts, dann war es hinter bei der nächsten Version oben links und so weiter. Das ist wie bei den Automobilen. Immer die Nachfolgegeneration hat bestimmte Dinge wieder irgendwie völlig anders. Und das ist etwas, was ich eigentlich nicht unter einer sinnvollen Weiterentwicklung verstehe. Aber nun gut, heute 25. Juni, wir erinnern uns, es gab mal so etwas wie Windows 98, schon lange her, vor 22 Jahren ganz genau. Und naja, und inzwischen werden die meisten von euch wahrscheinlich mit Windows 10 irgendwie arbeiten. Ich habe allerdings auch noch eine ältere Version und da werde ich dann alle paar Tage erinnert, dass ich eigentlich ein Update bräuchte. Mache ich aber einfach nicht, weil ich komme damit noch gut klar. Vielleicht denkt ihr auch in manchen Stellen so. Allerdings ist das dann so, dass bestimmte Funktionen zum Beispiel bei den Zoom- oder WebEx-Konferenzen dann auch nicht wirklich funktionieren. Schade aber auch.
Danke für den Kommentar, das gefällt mir. Like mich am Arsch.
Veranstaltungstipp. Durch den Ad-Hoc-Fördertopf der Bürgeruniversität können die Sprechkontakte sich eine Sonderveranstaltung leisten und deshalb laden wir Dr. Anders Lehr zu einem Blog-Seminar zu agilen Lernformaten am 26. und 27. November zu uns ins Medienlabor der Philfag ein. Ihr erinnert euch, Dr. Anders Lehr hat am 14. Mai hier unsere Sendung über agile Lernformate als Experte mitgestaltet. Anderthalb Tage agiles Lernen. Was wird uns erwarten, lieber Herr Lehr?
In meinem Seminar im November wird es genau um diese Themen gehen. Wir schauen uns agile Lernformate an und werden uns eine eigene Lernumgebung gestalten. Warum nicht auch eine bessere Hochschule oder sogar einen individuellen Lernpfad?
Prima. Wer sich dafür interessiert, kann sich schon einmal bei mir persönlich voranmelden. Eine kurze Mail an papst@phil.hhu.de reicht.
Kein Mensch war jemals auf dem Mond. Nichts, was in der Zeitung steht, ist wahr.
Zitat der Woche. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. Das sagte Winston Churchill. Und Winston Churchill hat damit eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir brauchen Erfahrungsaustausch. Auch gerade im Hinblick auf die Effektivität von bestimmten Methoden. Insofern ist es sinnvoll, sich immer mal wieder mit Kolleginnen, mit Kollegen auszutauschen, um über die Erfahrungen zu sprechen, die man einfach mit bestimmten Methoden gemacht hat. Welche Fehler dabei vielleicht aufgetreten sind, aber auch welche Erfolge man damit erzielen kann. Also insofern traut euch einfach mal offen mit anderen auch eure Erfahrungen zu reflektieren mit bestimmten Methoden. Man kann daraus lernen und man muss nicht alle Fehler selber machen, alles selbst ausprobieren. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim weiteren Online-Learning und wir hören uns wieder nächste Woche bei Soft Skills.
Das war Soft Skills bei Hochschulradio 97.1.
Redaktion und Moderation Marita Papst-Weinschenk.
Das interdisziplinäre Magazin für Schlüsselkompetenzen in allen Fakultäten.
Soft Skills bei Hochschulradio 97.1. Immer donnerstags 19 Uhr, Wiederholungen Samstag um 16 Uhr und sonntags um 22 Uhr.
Bleibt stimmig, wir hören uns wieder. Bis dann.